Ihr könnt halt einfach in der Jahressteuererklärung einen höheren Wert gegen eure Mieteinnahmen rechnen, habt damit halt dann mehr Euros nach Steuer übrig.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und ein herzliches Willkommen mal wieder zum Lehmann Hüber Talk. Wir freuen uns, dass ihr wieder an den Lautsprechern und Kopfhörern sitzt. Hier sind der Sebastian, das bin ich, und der Marc ist auch da.
Servus zusammen, schön, dass ihr dabei seid, und heute wird's zahlenlastig.
Genau, Marc hat das Thema eingebracht, das hat mich überrascht, und jetzt lässt er mich den Zahlenteil machen.
Genau, jetzt lasse ich ihn hängen. Nein, heute kann der Sebastian mal glänzen, weil er ist ja von uns beiden eher der rationale Zahlenmensch. Ja? Habt ihr bestimmt schon gemerkt, wer uns kennt. Und ja, das Thema ist interessant, deswegen habe ich zum Sebastian gesagt, komm, lass uns mal eine Folge raushauen dazu, denn da wir ja in Zeiten leben, wo der Immobilienkauf wohl überlegt sein soll, da es Unsicherheiten gibt und da man ja auch so ein bisschen in der Wartestellung ist, dass denn die Regierung das ganze Thema wieder etwas anschiebt, und siehe da, da soll jetzt was kommen, haben wir gedacht, wir kommentieren das mal kurz, aber Ausrufezeichen, ohne eine Steuerberatung hier zu leisten, ja. Das wollen wir natürlich nicht, das schließen wir aus, also alles ohne Gewähr und Thema, das einen Steuerberater betrifft, aber bitte dann später nochmal in der Folge werden wir nochmal darauf hinweisen. Das Thema, was wir heute behandeln, ist natürlich etwas für euren Steuerberater, aber betrifft euch als vielleicht zukünftige Käufer einer Immobilie in Deutschland auf jeden Fall, und deswegen haben wir gedacht, da reden wir mal drüber, gell Sebastian?
Es geht zwar nur um einen sehr speziellen Teilbereich des Immobilienmarktes und auch nur für eine sehr spezielle Verwendungsart der Immobilie, das erzählt der Marc euch nachher. Also wir reden heute über die neue Sonder-AFA, die degressive Abschreibung auf Neubauimmobilien, und die soll nicht nur kommen, sondern die ist tatsächlich da. Also das gilt schon, was wir euch jetzt erzählen, deswegen solltet ihr unter Umständen darüber nachdenken, eine Kapitalanlage zu euch zu suchen. Rechnet doch mal mit eurem Steuerberater das Thema Neubau auch parallel mal durch. Wir werden nachher auch ein paar Beispielberechnungen ganz einfacher Art machen. Aber jetzt fangen wir erstmal ein bisschen weiter von vorne an, holen euch mal ab. Was ist denn überhaupt die sogenannte AFA?
Habt ihr vielleicht schon mal gelesen? Stand heute, Sebastian. Ne? Also wie ist der Status quo denn jetzt aktuell? Genau,
beziehungsweise wie war er bis vor kurzem? Also AFA, das gibt es nicht nur bei Immobilien, sondern bei allerlei Wirtschaftsgütern, die über die Zeit an Wert verlieren und die man entsprechend steuerbegünstigt einsetzen kann. Also AFA steht für Absetzung für Abnutzung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, der kalkulatorische Wertverlust des Gebäudes wird bei der Steuer angerechnet, so als eine Art Kosten. Da sind wir jetzt schon wieder dabei, ob das Wort Kosten jetzt unter Steuerberatern das Richtige ist, aber ihr wisst, was ich meine. Bisher war es immer so und ist auch bei Bestandsimmobilien weiterhin so, dass wenn ihr eine Wohnung als Kapitalanlage kauft, diese also vermietet, es geht nicht um Selbstnutzung, sondern es geht um Immobilie als Kapitalanlage, dann könnt ihr 2% des Gebäudewertes, nicht des Gesamtkaufpreises, auch wichtig, sondern des Gebäudewertes, der Kaufpreis besteht ja immer aus einem Bodenwert und also den Grundstücksanteil, den ihr mitkauft, und dem Wert des Gebäudes, den ihr kauft, also die Wohnung in der Regel. Und von diesem Gebäudewert können 2% pro Jahr linear abgeschrieben werden. Die findet ihr nicht in eurem Cashflow, sondern die findet ihr nur in eurer Steuererklärung.
Wie lange, Sebastian?
2% sind dann bist du nach 50 Jahren bei 100%. Also über 50 Jahre wird das so bei Bestandsimmobilien gehandhabt. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Altbauten vor 1924 kann man mit 2,5% über 40 Jahre abschreiben, und denkmalgeschützte Immobilien haben da nochmal andere Regeln. Da gibt es auch unter anderem nicht nur für Kapitalanleger, sondern auch für Selbstnutzer Abschreibungsmöglichkeiten. Das ist auch der einzige Bereich, und da geht es bis zu 7 oder 9%. Das sind dann so je nach in welchem Jahr, es fängt tatsächlich bei Vermietung an, bei 9% bei denkmalgeschützten Immobilien. Sonderfall besprechen wir heute nicht, sondern nur, um euch mal ein bisschen den Rahmen zu zeigen. Und es gibt eben zwei Veränderungen. Eine ist schon ein bisschen älter, vor ein paar Monaten schon beschlossen worden, ist das Thema auf Neubauten. Seit 2023 könnt ihr nicht 3%, nicht 2, sondern 3% linear abschreiben. Und jetzt gibt es aber eben nochmal eine ganz neue Variante, die wahlweise hinzukommt. Und die erzählt euch jetzt eben der Marc. Da geht es eben nicht um das Lineare, dass der Abschreibungsbetrag pro Jahr gleich wird, bleibt, sondern es gibt jetzt eine degressive Sonder-AFA.
Genau, die ist zeitlich begrenzt, ne? Und zwar mit 5% ausschließlich für Neubau. Ja? Also das heißt, nicht 2, wie es war, nicht 3, wie es heute ist, sondern 5% für Neubau und nur eben für Wohnungen, die vermietet werden, also keine selbstgenutzten Immobilien. Und im Speziellen gilt diese Sonder-AFA von 5% auch nur für Bauprojekte mit einem Baubeginn zwischen Oktober 23 und September 29. Das heißt also, da befinden wir uns jetzt schon mittendrin. Ja, wenn du also jetzt deinen Neubau findest, klappt das. Aber unter der Bedingung, und jetzt kommt der energetische Faktor, dass dieses Projekt, das du kaufst, einen KfW 55 Wert hat oder besser. Das heißt also, du musst einfach dann nachschauen und nachfragen beim Bauträger, welche Energieeffizienz haben wir, in welcher Klasse sind wir, und wenn es dann entsprechend bei KfW 55 ist, also ein KfW 55 Haus hat ja bestimmte Voraussetzungen, dann unterstützt die Regierung diesen Kauf mit einer 5%igen Sonderabschreibung. Das heißt also, du hast über diese degressive Sonder-AFA einen einen deutlichen Vorteil auch nochmal. Das heißt, du kriegst also mehr Geld gutgeschrieben jährlich und hast halt dann eine Erleichterung beim Kauf.
Genau, also ich muss jetzt gerade selber nochmal gucken. Ich habe zwar hier in unsere Notizen KfW 55 geschrieben. Inzwischen heißt das, glaube ich, Effizienzhaus 55. Also das auch nochmal gucken. Auch da haben sich die Bezeichnungen ein bisschen geändert. Aber in der Regel erfüllen Neubauten heutzutage diese Effizienzkategorien. Aber trotzdem nochmal genau hingucken. Genau, degressiv, haben wir gesagt, heißt jetzt eben im Vergleich zu linear, dass der Abschreibungsbetrag jedes Jahr geringer wird. Denn die 5% gibt es im ersten Jahr von den Investitionskosten, also Gebäudewert im Wesentlichen. Und im zweiten Jahr gibt es die 5% nicht mehr von dem Anfangswert, sondern schon von dem reduzierten Wert. Heißt zum Beispiel, ihr kauft euch eine Immobilie mit einem Gebäudewert von 400.000 Euro. Die hätte dann in München wahrscheinlich einen Kaufpreis von ungefähr 1 Million, weil der Bodenwert in München oder ähnlich teuren Standorten immer noch mal deutlich mehr ausmacht als der Gebäudewert. Aber jetzt sagen wir mal 400.000 Euro Gebäudewert, dann hättet ihr in Jahr 1 eine Abschreibung von 5% auf die 400.000 Euro. Das sind 20.000 Euro, die ihr in der Steuer ansetzen könnt. Im zweiten Jahr sind es dann nur noch 5% von den reduzierten 380.000 und so weiter. Deswegen eben degressiv und nicht linear. Ziel des Ganzen, Marc?
Genau, Ziel des Ganzen, man hat sich dabei tatsächlich was gedacht, Sebastian. Also Ziel des Ganzen, und ich sage dazu gleich noch was, ist natürlich das Neubaugeschäft anzukurbeln. Die Leute sollen jetzt wieder motiviert werden, Neubau zu kaufen. Ihr wisst ja, wenn ihr unser Podcast regelmäßig hört und auch mal Marktberichte lest, dass der Neubau ja extrem ins Stocken geraten ist nach der Zinserhöhung. Dass die Bestandsimmobilien sind jetzt wieder, sagen wir mal, haben nach der Herzrhythmusmassage im ersten Quartal tatsächlich wieder zugenommen. Die Nachfrage nimmt zu, ja, also quantitativ, Sebastian. Qualitativ, am Ende des Tages bleiben Käufer übrig aus der Nachfrage, ist ein anderes Thema. Aber die Nachfrage ist hat spürbar zugenommen bei Bestandsimmobilien. Nur der Neubau liegt noch brach da, weil eben der Bauträger, und da werden wir dann auch irgendwann nochmal mit dem Bauträger drüber sprechen, live, natürlich auch andere Voraussetzungen erfüllen muss. Der kann nicht mal einfach so 2.000, 3.000 Euro den Quadratmeter runtergehen, damit er seine gerade eben gebauten Sachen losbekommt, sondern er unterliegt hier anderen Regeln, hat auch was mit Banken, Krediten etc. zu tun. Und
vor allem seine eigenen Kalkulationen aus dem Grundstückskauf damals.
Ja, also das auf jeden Fall, genau. Und deswegen möchte jetzt einfach die Regierung diesen Geschäftsbereich unter die Arme greifen und die ja, die Immobilienkäufer motivieren mit diesem Hebel, ja, der degressiven Abschreibung, jetzt vermehrt wieder Neubau zu kaufen und möchte damit den Verkauf von Neubauwohnungen fördern. Sebastian, da kommt ja schon ein bisschen was rum, muss ich sagen, wenn man das auf die 5 Jahre so rechnet. Ich bin mal gespannt, ob die Wirkung entsprechend sein wird. Was meinst du? Wird man was spüren als Bauträger? Wird man was sehen im Neubaubereich?
Ja, das wird man sehen. Also grundsätzlich kommt es sehr auf den Einzelfall an. Da haben wir nachher auch noch ein Fazit davon. Ich glaube schon, dass es eine grundsätzlich mal ansatzweise sinnvolle Maßnahme ist. Ich meine, jetzt sind es halt nur 5% für einen Zeitraum eben von 6 Jahren, in denen das Bauprojekt realisiert werden muss. Es war ursprünglich mal 6% als Anfangssatz angedacht, aber wie auch immer, die ersten Ideen werden nie zu 100% so umgesetzt. Und es ist halt etwas, was ihr wirklich mit euren Steuerberatern sehr im Einzelfall durchrechnen müsst. Es ist kein Modell, was sich jetzt für jeden pauschal den Neubaukauf verbessert, sondern ihr müsst schon eher eigentlich müsst ihr im höchsten Steuersatz sein, dann habt ihr halt die maximale Wirkung. Denn es ist ja nicht so, dass das Geld ist, was ihr sofort seht im Geldbeutel jeden Monat in der Kalkulation, sondern es hat halt keinen Einfluss auf den Cashflow, aber es geht halt um die Nachsteuerbetrachtung. Das heißt, ihr könnt halt einfach in der Jahressteuererklärung einen höheren Wert gegen eure Mieteinnahmen rechnen, habt damit halt dann mehr Euros Nachsteuer übrig. Ich habe jetzt dazu auch mal ein Beispiel gemacht.
Sebastian, zum Beispiel. Ganz kurz noch, was du sagst, ist ja völlig richtig und das würde aber bedeuten, also Neubau und Kapitalanlage ist jetzt eh mal ein Thema, was man gut rechnen muss, ne? Aufgrund der Preislage und der Renditehöhe. Ja. Das Ganze kann natürlich eine Renditeverbesserung bedeuten, aber ob es unterm Strich dann eine Rendite ist, die Sinn macht, muss man dann
eben selbst ausrechnen. Also man darf jetzt nicht blind sich auf den Neubau stürzen, nur weil es da eine Sonder-AFA gibt. Ja. Also man muss es immer rechnen gegen eine Bestandsimmobilie, die kann sich unterm Strich immer noch besser rechnen.
Und was ich noch sagen wollte, ist, für die Zusage eines Bankkredits, ja, es ist, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass die Bank sagt, ach, du bekommst ja jetzt auch noch diese Förderung hinzu. Jetzt drücke ich mal ein Auge mehr zu und du bekommst jetzt den besseren Zinssatz, weil die Regierung jetzt ja das ganze Thema nochmal mit einer erhöhten Abschreibung fördert. Müsste man mal unseren Bau-Vieh-Kompass-Spezialmann Dirk Langer fragen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da keinen Einfluss drauf hat, ob ich hier eine größere Beleihung bekomme, etc., etc., oder? Sebastian, was meinst du?
Nein, ja? Nee, das hat
es nicht. Sicherheiten, es zählt nicht als Sicherheit. Es zählt ja nicht
als Haushaltsrechnung der Banken finden in der Regel auf Monatswerten statt. Das heißt, die Bank muss sehen, dass du dir aus Mieteinnahmen und deinem Einkommen dir die Bankrate leisten kannst. Ja. Und am Ende so dramatisch ist der Effekt am Ende dann auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Kapitalanlage, die völlig schlecht, grundsätzlich investieren in Immobilien ist immer gut, aber eine, die sich jetzt nicht direkt so rechnet, wie man sich's wünscht, dann plötzlich eine komplette Drehung macht und plötzlich zu einem Top-Investment wird. Also es ist ein kleines Zuckerl, was man dazu kriegt. Und ich glaube schon, dass es dem einen oder anderen hilft, das vielleicht doch in Betracht zu ziehen. Kommt auch auf den Standort an. Wie ich habe es vorhin gesagt, in München haben wir halt das Thema, dass vom Kaufpreis, der mit der Bank finanziert werden muss, halt nur ein eher kleiner Teil aufs Gebäude entfällt und damit der Effekt halt auch ein kleinerer ist als jetzt an einem anderen Standort, was weiß ich, irgendwo in Niederbayern oder in anderen ländlichen Regionen, wo der Gebäudewert den Großteil des Kaufpreises der Immobilie ausmacht. Da hast du halt nochmal einen anderen Hebel jetzt auf die AFA. Also ich weiß zum Beispiel von mir, ich habe eine Bestandsimmobilie in einem eher ländlichen Bereich in Niederbayern, meine anderen sind eher in kleineren Städten. Und unsere Steuerberaterin war ganz begeistert davon, wie schön sich diese Immobilie im ländlichen Raum auch bei der nur normalen 2% AFA rechnet nach Steuer, was ich beim Kauf jetzt gar nicht so in den Vordergrund gestellt habe, sondern war einfach Rendite und Kaufpreis waren gut. Aber sowas gefällt halt den Steuerleuten dann. Also deswegen sehr individuelle Situationen, was da jetzt für einen besser ist oder nicht.
Aber wir machen es jetzt mal transparent, Sebastian, damit wir mal ein Beispiel haben, um es einfach nochmal ja, klarer zu machen. Beispiele sind dafür ja sehr hilfreich. Was hast du denn für ein Beispiel vorbereitet?
Ja, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich kaufe mir vom Bauträger eine Neubau-Zwei-Zimmer-Wohnung in München mit einem Kaufpreis von 500.000 Euro, sagen wir mal, die hat so um die 50 Quadratmeter in vernünftiger Lage. Von den 500.000 Euro Kaufpreis sind jetzt ungefähr 200.000 Euro der Gebäudewert. Wir haben ja gesagt vorhin, bei Neubau haben wir eine lineare AFA von 3%. Das wären dann also quasi 6.000 Euro pro Jahr, die man ansetzen könnte in der Steuer für die Abschreibung. Wenn man jetzt die degressive AFA mit den 5% nimmt auf den Gebäudewert, hat man 10.000 Euro, die man ansetzen kann.
Also 4.000 Euro, aber das eine ist
4.000 Euro Differenz, und die muss man jetzt eben dann versehen mit dem individuellen Steuersatz. Den haben wir jetzt hier mal, was wahrscheinlich für die meisten Immobilienkäufer zutrifft, mit 42% angesetzt. Das heißt, wir hätten jetzt hier in der degressiven versus der linearen AFA eine Steuerersparnis von 1.680 Euro im ersten Jahr, 1.470 im zweiten, 1.270 im dritten Jahr. Also das sind dann bei so einem Kaufpreis, sind das dann schon mal ungefähr 120, 130 Euro pro Monat, die man Steuer spart, die man also quasi zurückkriegt oder so. Das ist halt aber auf eine Bankrate bei einer 200.000 oder bei einer 500.000 Euro Kaufpreisimmobilie, die halt dann, je nachdem wie viel man einbringt an Eigenkapital, aber das macht der Kapitalanleger ja jetzt selten in voller oder in
also
in
100.000 Höhe, Anzahlung, Sebastian, 400.000 aufgenommen, würde eine bedeutende, genau, 2.000 Euro Belastung im Monat ungefähr, oder?
Genau. Und du hast 2.000 Euro Belastung, hast ungefähr bei so einer Wohnung 1.200 Mieteinnahme. Das heißt, du legst schon mal 800 Euro grob drauf auf deine Mieteinnahme. Da machen jetzt natürlich 100, 150 Euro Steuereffekt. Es ist nett, es zu haben, aber es rechnet die Immobilie nicht plötzlich in den positiven Bereich.
Deswegen sagte ich vorhin, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ob dieser Hebel der Regierung wirklich ein Hebel ist oder ein Hebelchen. Ja? Also ich sage ganz klar, das reißt jetzt hier nicht die Wurst vom Brot. Oder hier wird kein Feuerwerk an Zuwachs zu erwarten sein bei Neubauverkäufen durch diese degressive Abschreibung. Denn der Hebel ist zu klein, Sebastian, um wirklich spürbar, vor allem bei Neubau, die ja hauptsächlich doch durch Selbstnutzer erworben werden, ja, also ich glaube nicht, dass man groß was spüren wird. Also das ist so wieder so ein bisschen Tropfen auf heißer Stein Taktik.
Ja. Ja, und vor allem, wie gesagt, das ist jetzt mal ein Beispiel für München, wo sehr viel der Bodenwert im Kaufpreis steckt. Es kann, das habe ich jetzt nicht extra durchgerechnet, ich glaube, in anderen Lagen kann das schon nochmal einen größeren Hebel haben auf die Entscheidung. Aber wie gesagt, es ist einfach eine allgemeine Inspiration, dieser Podcast. Rechnet es für euch selber durch mit eurem Steuerberater, Steuerberaterin. Ja. Ein Punkt noch dazu, der auch ganz wichtig ist, denn die degressive Abschreibung rutscht ja irgendwann dann unter den Abschreibungsbetrag der linearen, die man ja weiterhin wählen kann. Aber das ist wiederum das Gute, man kann jederzeit in die lineare AFA wechseln.
Also der Break-Even, das heißt, wenn erreicht ist, ne, dann wechsle ich rüber auf die 3%.
Wenn der Break-Even erreicht ist, fällt man also nicht unter diese 3%.
Ja.
Beim Neubau, genau.
Also unser Fazit, liebe Zuhörer, unser Fazit ist folgendes zu dieser ganzen Geschichte, und deswegen war es uns wichtig, nochmal einfach mal eine kurze Folge dazu zu drehen. Also es kann beim Neubau helfen, es hängt von der Region ab, ne? Gebäudewert, Grundstückswert, das habt ihr jetzt mitbekommen, also ländliche Gegenden oder ich sage jetzt mal ab Süddeutschland nach oben, ne? Wo einfach der Bodenwert ein anderer ist im Vergleich zum Gebäudewert. Da es aber auch Kapitalanleger trifft für kleine Wohnungen, kann sich das rechnen. Ja? Wenn man jetzt einen hohen Steuersatz hat aufgrund seines Einkommens oder seiner Einkommensverhältnisse, dann ist natürlich der Abschreibungsfaktor natürlich ein größerer. Das heißt also mehr Steuersparnis und natürlich größere Basis. Auch da kann es helfen. Und wie wir gerade eben schon erwähnt haben, ist quasi es sinnvoll, natürlich dann zu wechseln wieder in die lineare Abschreibung, wenn es dann den Break-Even erreicht hat. Das rechnet euch euer Steuerberater aus, und wenn ihr da einen guten habt, dann ist das alles kein Problem. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal durchrechnen zu lassen, wenn ihr eben vor einer Kaufentscheidung steht oder jetzt sagt, so, jetzt lege los, ich möchte mir was kaufen. Also lasst es euch mal durchrechnen und nicht vergessen, nur wegen der linearen Abschreibung oder der degressiven neuen Abschreibung jetzt aufs Land zu gehen und dann irgendwo in Niederbayern oder sonst wo JWD etwas zu kaufen, ist es natürlich nicht, denn ihr müsst auch wissen, die Mieteinnahmen sind immer noch der ausschlaggebende Faktor neben dem Kaufpreis.
Damit und vor allem die Entwicklung der Mieteinnahmen über die nächsten 10, 20
richtig.
Jahre.
Sind entscheidend für den Werterhalt eurer Kapitalanlage. Das heißt also, die degressive Abschreibung wird jetzt nicht, also wahrscheinlich niemals ausschlaggebend sein, ja, aber es kann eine Entscheidung unterstützen, Sebastian.
Ja, letzter Punkt jetzt von mir noch zum Thema, bringt es wirklich was für den Neubau? Also man muss halt sagen, dass in sehr vielen Neubauprojekten, vor allem eben auch große Wohnungen, 3-4 Zimmer oder auch Reihenhäuser, Doppelhaushälften gebaut werden, die halt für Selbstnutzer sind. Darauf hat das natürlich überhaupt keinen Einfluss, sondern dass diese steuerliche Möglichkeit hat einen Effekt auf den Markt der Kapitalanleger. Die fokussieren sich auf in der Regel Einzimmer-, Zweizimmerwohnungen und die machen auch im Gesamtmarkt der Neubauprojekte einen eher geringen Anteil aus. Deswegen, es gäbe durchaus andere Maßnahmen, die den Neubau deutlich mehr ankurbeln würden, sprich Befreiung oder Ermäßigung bei der Grunderwerbsteuer etc., weil die treffen natürlich, da kann man halt ganz gut steuern, eben treffen die jetzt Kapitalanleger und Selbstnutzer im gleichen Maße oder werden Selbstnutzer da sogar bevorzugt, was ja mal besprochen wurde. Und das ist dann wirklich etwas, was man direkt sofort im Geldbeutel spürt, weil es einfach weniger Investitionskosten am Anfang sind, aber anderes Thema. Es ist okay, dass die Politik das jetzt umgesetzt hat. Es tut niemandem weh. Es hilft nicht vielen, aber zumindest schadet es auch niemandem.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen zu diesem Thema. Wir konnten es etwas aufklären, weil es geistert ja schon durch die Presse eine Zeit lang und wir dachten mal, wir klären auf und reden Klartext dazu. Freut uns, dass es euch gefallen hat und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr Fragen dazu habt, oder weitere Themen mal behandelt wünscht in unserem Podcast, schreibt uns gerne auf info@lehmannhuber.de oder besucht unsere Website und meldet euch bei uns oder telefonisch. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin euer Ohr unserem Podcast
an den Kopfhörern habt.
Ja. An den Kopfhörern bleibt. Und dann würde ich sagen, Servus, bis zur nächsten Folge.
Servus auch von mir. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.